Das ist, glaube ich, genau das, wo wir uns alle so sträuben, anzuerkennen, dass es Bereiche gibt, wo die KI übermenschliche Fähigkeiten hat.
Man denkt so, es ist ein bisschen infantil, so was da gerade passiert, aber es ist ein kleiner Hilferuf, glaube ich auch, um zu sagen, ey, lass mal back to basics. Willkommen zur neuen Staffel Wunderpanik, dem Podcast, der euch durch die absurde Welt der künstlichen Intelligenz navigiert. Zwischen kompetenten Deep Dives und Kaffeeklatsch-Feeling sitzen Katha und Melanie hier in echt für euch an den Mikros und übersetzen Tech-Komplexität in Klartext. Wie immer irgendwo zwischen Staunen und Stress, Chaos und Komik und mit der leisen Hoffnung, dass die Zukunft mithört und doch noch alles gut wird. 2026, here we come!
Hey, frohes neues Jahr!
Und alle so, yeah!
Yeah, was war das denn für ein Mega-Intro?
Tja, wer hat uns dafür die Inspiration gegeben? Könnte es KI gewesen sein?
Könnte. Ja. Das war so schön, liebe Leute, gestern Abend. Wir haben nämlich das vorletzte Transkript einfach mal Gemini Pro gegeben. Und der hat so schöne Sachen geschrieben, dass wir dachten, ja, das passt, das fühlt sich gut an. Das müssen wir doch irgendwie mit aufnehmen. Und du hast da jetzt gerade ein Intro draus gebastelt. Voll schön.
Und Kaffeeklatsch hätte ich jetzt gar nicht so, habe ich gar nicht so gedacht. Er hat auch noch behauptet, Mädelsabend, ne? Da ja. Mochte ich auch.
Mochte ich auch sehr. Ja. Ich mochte auch intellektuell stimulierend, aber emotional geerdet. Das müsst ihr echt mal machen, Leute. Einfach mal einen Text von euch der KI geben und eure Tonalität oder was ihr insinuiert habt, mal analysieren lassen. Es macht riesig Spaß. Und damit auch herzlich willkommen zu einem spaßigen, spannenden und aufregenden 2026, in dem wir hoffen, euch begleiten zu dürfen. Und Staffel 2 haben wir es irgendwie genannt. Ich glaube, wir brauchten so einen innerlichen Abschluss von 2025. Das passte dann ganz gut mit unseren ersten Folgen, unserem Kickoff, ein halbes Jahr Wunderpanik. Und deswegen ist es so gedanklich so eine Staffel 2, die jetzt startet. Aber eigentlich startet einfach nur 2026. Und wir haben so ein paar Änderungen beziehungsweise uns zusammengesetzt und einfach mal reflektiert, wie wollen wir das denn hier weitermachen? Und
wir wollen es vor allen Dingen weitermachen.
Wir wollen es ja so weitermachen.
Ja.
aber wir haben uns auch vorgenommen, bei uns, bei AI-tonomy, Melanie und ich sind ja eigentlich Co-Founderinnen von einer KI-Transformationsberatungsagentur für Unternehmen. Und da macht man ja immer so ein Jahres-Kick-Off-Meeting. Und da ist uns aufgefallen, dass es uns richtig gut tut, wenn wir uns erlauben, nicht so viel vorzuplanen, also uns nicht in Gerüste zu quetschen, weil das geht gar nicht in unserer schnellen, turbulenten Welt und auch in den Themen, in denen wir uns bewegen. Und deswegen ist das jetzt das Jahr der Erlaubnis für uns. Auch was diesen Podcast angeht.
Das erlauben wir uns jetzt einfach mal an dieser Stelle, dass wir hier die Regeln machen. Das wird richtig gut.
Wir hoffen auch, dass wir euch damit inspirieren, denn was bedeutet das für den Podcast? Das bedeutet, dass wir uns nicht stressen, jede Woche wirklich rauszukommen, sondern wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir alle 2 Wochen safe kommen. Ja, das muss ja, also irgendwas muss ja Bestand haben in dieser Welt. Aber dass wir eben dann gucken, ob wir einen spannenden Gast einladen und der mal zwischendurch kommt, ob wir unser Intro jedes Mal neu durch die Gegend würfeln, ob wir vielleicht neue Rubriken einführen. Wie das Ganze hier laufen wird, das werdet ihr mit uns erleben, Stück für Stück. Und wir sind immer offen für Feedback und Anregungen. Fällt dir noch was ein, Melanie? Ändern wir noch was?
Wir erlauben uns einfach, dass das hier so ein richtig schöner Experimentierkasten wird. Also das heißt, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir noch nicht aufgegriffen haben. Es hat uns jemand vorgeschlagen, ob wir mal ein Glossar anbieten können, zum Beispiel für Begriffe, die wir gerne benutzen, die aber nicht jeder kennt. Denken wir auch drüber nach. Gucken wir mal in den Shownotes, dass wir da mal Best of so reinpacken. Nehmt uns nicht übel, wenn wir vielleicht nicht jeden Begriff direkt mit aufgreifen, aber wir versuchen mal, sowas zu erarbeiten. Das ist vielleicht tatsächlich ganz spannend. Mhm. Genau. Und sonst sind wir weiterhin auch lustig und vergnügt, egal was draußen passiert. Wir geben uns ganz viel Mühe. Ja. Oh, ich habe richtig Bock, Katar. Ehrlich.
Ja, ich auch. Ja. Und ich habe heute was mitgebracht.
Juhu.
Was ist gut? ihr könnt es leider nicht sehen, aber ich habe hier ein DIN A4 von so vielen Notizen mit Inhalten von verschiedensten Podcasts und Artikeln, die ich für euch durchgegraben habe, die alle so einen Titel hatten wie Vorhersagen 2026 oder Was passiert in 2026 mit KI? Das heißt, ich habe mir so aus der Branche und aus verschiedensten Bereichen unterschiedliche Podcasts angehört und Sachen gelesen von meiner lieblingsweiblichen Tech-Sister aus den USA.
Achso, ich wollte gerade sagen, bin ich das nicht?
Ja, ja, du bist die Deutsche. genau, Jeanette nennt sie sich. Ich habe schon ganz oft falsch gesagt hier in dem Podcast. Naja, sie hat auf jeden Fall Prognosen, einen Podcast gemacht zu 8 ihrer Prognosen. Ich habe mir Demis Hassabis Interview angehört. Das ist der CEO von Google DeepMind. Ich habe mir die Vorhersagen von Paul Rötzer und Mike Kaputt angehört. Das ist ein toller Podcast, The Artificial Intelligence Show. Wer ihn noch nicht kennt, werden wir alles verlinken. Ist alles amerikanisch, alles englisch. Deswegen, ja.
Gibst du uns jetzt die Essenz von den ganzen Sachen?
Muss ich ja irgendwie die Essenz runterbrechen. Geil. Ich habe mir auch die Vorhersagen von Microsoft und dessen Experten durchgelesen. Also, das ist alles ziemlich viel. Ne? Man kriegt das immer alles so wie vor den Kopf geknallt. Ne? Und das liest sich ganz fancy. Aber eigentlich hat man es ja dann doch nicht so richtig verstanden. Und mir geht es ganz oft so, dass ich dann auch irgendwann den Kopf zumache. Und mich frage, so what? So, was betrifft mich das wirklich? Deswegen habe ich versucht, mal so die Essenz rauszufiltern und habe 3 sehr interessante Wunderpanik-Spannungsfelder für uns für 2026 rauskristallisiert, die ich aber erst am Ende euch erzählen werde.
Das ist was ein Cliffhanger. Das ist
Ihr könnt mitraten, was das für Spannungsfelder sind, weil ja, ich glaube, es macht Sinn, erstmal so die originellsten Ideen, die ich jetzt gelesen und gehört habe, erstmal so zu erzählen und dann am Ende mal zu gucken, was bedeutet das denn für uns. Und ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit einer persönlichen Anekdote von mir. Ich habe in der Weihnachtszeit, habe ich mein Handy ausgemacht. Komplett.
Und das stimmt wirklich. Ich kann das bestätigen, dass ihr das getan habt. Ja, alles ist wahr.
Ich habe wirklich am 22. Dezember das Handy ausgemacht und in eine Schublade gelegt. Wenn ich mal einkaufen war oder im Auto weg war, habe ich es in die Tasche mitgenommen für Notfälle. Aber das war es auch. Ich musste es nie anmachen und ich muss sagen, es ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen. Ich habe wirklich geglaubt, ich kriege Entzugserscheinungen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Melanie, aber ich habe mittlerweile so 2 Screens auch ganz oft. Also ne, ich gucke irgendwie in den Computer und gleichzeitig habe ich noch mein Handy in der Hand. Ich gucke abends, bin ich irgendeine Serie auf meinem Laptop oder auf dem Fernseher und dann scrolle ich gleichzeitig noch ganz eklig bei Instagram. Also
oder Nachrichten auch. Ich gucke aber ganz oft tatsächlich auf so Nachrichtenseiten, weil ich denke, ich müsste mich on top informieren. So nach dem Motto, ich gucke was easy peasy so, ne? Gucke irgendwie eine Serie und dann gucke ich nochmal schnell, was passiert ist in der Welt, was meistens schlimmer ist als das, was in der Werbung oder so ist oder halt in der Serie. Aber das ist nicht gut.
Es konsumiert uns. Weißt du, wir konsumieren oder wir denken, wir müssten konsumieren und gleichzeitig konsumiert es uns. Und Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das so zugespitzt im Dezember bei mir, dass ich wirklich so eine Ekel bekommen habe und auch dachte, boah, was, keine Ahnung, wie wächst mein Kind irgendwie mit mir auf? Welchen Eindruck erzeuge ich eigentlich? So ein bisschen in die Vogelperspektive, auch mich da sitzen sehen mit dem Handy und dachte nur so, boah, ich will's nicht mehr. Und dieses Experiment hat irgendwie total viel in mir ausgelöst, weil ich ja dann sehr viel mit meinen Gedanken alleine war. Also ich habe dann wirklich gemerkt, okay, das ist gerade ein Moment, wo ich normalerweise zum Handy greife. Ne? Also Raucher, die vielleicht aufhören zu rauchen, haben das vielleicht dieses, oh, jetzt eine Kippe rauchen und dann so, shit, ich rauche gar nicht mehr, ich brauche jetzt einen Lolli. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass da so ab Tag 3 kam das so ein bisschen in mir hoch. Aber ich glaube, weil es die Weihnachtszeit war und es nicht normale Routinen gab, war es nicht ganz so schlimm. Und dann konnte ich mich einfach mal wieder ins Machen reingeben. Also die Wohnung ist sehr aufgeräumt mittlerweile. Sehr
da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, das ist schon mal der erste super Tipp des heutigen Podcasts. Ne? Leg das Handy weg, die Wohnung sieht hinter Zoom.
Aber ich bin halt auch voll im Kontakt nochmal anders gewesen. Mhm. Also ich weiß nicht, war stärker einfach im Kontakt. Also es ist wahr, was sie sagen. man erlebt sich nochmal ganz anders und man macht sich echtere Gedanken. Ja. Und vielleicht ist das so dieser Absprung, den ich jetzt schaffe, zur ersten originellen Vorhersage, die wir so vielleicht auch noch nicht gehört haben, wenn wir so an LinkedIn oder die anderen Beiträge denken, die wir so konsumieren, wo wir wieder beim Stichwort werden. Und zwar ist die erste Vorhersage, es wird eine Offline-Renaissance geben, eine Gegenbewegung gegen das Smartphone, gegen Social Media, gegen diese ständige digitalisierte Aufmerksamkeitsmaschine. Und es gibt auch Signale dafür. Also seit 2022 kann man sehen, dass besonders bei jungen Menschen, bei der Gen Z, dass dieser Umgang auf den sozialen Medien und Plattformen schon um 10% gesunken ist. Und das ist schon signifikant, 10%. Und das ist so ein Trend, den man da sieht. Und
die Offline-Clubs, ne? Also nur genau. Ganz kurz, das ist ja auch was, ich will dir gar nicht jetzt vorweggreifen, aber das ist tatsächlich sowas, wo ich auch drüber gestolpert bin, lustigerweise auf Instagram, weil da tatsächlich der Account des Offline-Clubs Amsterdam so gut durchgestartet ist. Und das wurde mir von ganz vielen zugespielt, so nach dem Motto, guck mal, ihr macht jetzt hier KI und in Wirklichkeit sind die richtig coolen Leute aber im Offline-Club in Amsterdam und sitzen in diesem Café und lesen und stricken und sprechen miteinander und so. Und das ist ein so schöner Trend. Und ich glaube auch, dass Pudding mit Gabel essen übrigens da ein Trend ist, der auch in diese gleiche Kerbe reinschlägt mit der Gabel. Weil dieses, nee, weißt du was? Wir gehen mal jetzt raus und machen was so Absurdes, wofür du einfach beide Hände brauchst, weil du in der einen Hand den Pudding hältst und in der anderen die Gabel und keiner kann sich's erklären. Tut einfach so gut. Das tut einfach so gut. Ne? Ja, also
ja,
das ist ein kurzer Schwank aus meinem Puddingleben.
Genau,
ja.
Genau das ist die Wahrnehmung und das Signal. Genau das, wo eben diese Zukunftsexpertin das voraussagt, das werden wir noch viel dramatischer sehen. Und ein weiteres Signal ist eben auch die Rückkehr der Burner-Phones, nenne ich es jetzt mal, also der Aufklapp-Handys, die nur SMS schreiben können. Und
die kommen zurück. Wer hat die? Ich habe das nicht
mehr. Es gibt Zahlen, dass das eben schon wieder steigt, die Verkaufszahlen. Und besonders beliebt ist bei jungen Menschen so. Das heißt, diese, also ich nenne es jetzt nochmal, sie hat es Offline-Renaissance genannt, super spannend. Die Gründe dafür sind natürlich die digitale Erschöpfung und ganz besonders, also gerade jetzt dieses Doomscrolling, ne, wir sehen das, ich sag mal jetzt 4-5 Jahre, nehmen ja auch diese Reels und TikTok immer weiter zu und du kannst halt nicht aufhören, es catcht dich so. Jetzt kommt aber natürlich hinzu, dass wir durch KI noch viel mehr sogenannten Slop sehen, also ja, schlecht generiertes Zeug von irgendwelchen Hunden und Menschen und Bildern und keine Ahnung was. Und die Desinformation nimmt natürlich auch zu. Und die Polarisierung. Und die Menschen merken langsam, das tut mir nicht mehr gut. Und ich weiß nicht, was echt ist. Ne? Also diese Kombination, die besonders im letzten Jahr durch Sora, durch Veo noch verstärkt wurden, also die Videogenerierungsmöglichkeiten, die wir jetzt haben, die werden laut dieser Vorhersage noch stärker zu Buche schlagen. Das werden wir noch stärker sehen. Und die Ironie ist sozusagen dann, sie nennt es Offline-Flex. Der Offline-Flex, es ist ein neues Statussymbol.
Oh.
Wie viel du offline bist und ob du eben draußen bist und ob du ein Burner-Phone hast.
Ey, das wird das jetzt gerade in dieser Sekunde, ne, schneiden jetzt Eltern mit, spulen nochmal zurück bei dem Podcast und werden sagen, das habe ich doch richtig gehört. Oder es gibt einen neuen Trend, richtig
offline
cool sind
Flex,
die Leute,
Leute
mit offline flexen können.
Ja, das ist steht fantastisch. Direkt dieser Digital Exhaustion gegenüber.
Ja.
Und jetzt mache ich halt den Offline-Flex. So, und jetzt kommt's. Jetzt müssen wir über KI sprechen. Wir sind ein KI-Podcast.
Das stimmt.
Das Originelle an dieser Vorhersage ist nämlich jetzt, dass sie sagt, die KI wird uns dabei helfen. Die KI-Revolution wird das beschleunigen in 2026 durch verschiedene Faktoren. Faktor Nummer eins sind, dass wir viel mehr mit der Technik sprechen können.
Okay. Und wir müssen sie dabei nicht, also wir müssen nicht auf den Screen gucken, ne?
Genau. Und wir gehen gleich nochmal zu den Agenten. Nochmal im Sinne von, man redet so oft über Agenten, aber wir gehen gleich mal zu den Agenten. Mhm. Aber diese Sprachbefehle, dass wir zum Beispiel sagen, ruf mir ein Taxi, keine Ahnung, bestell mir jetzt die Pizza, die ich möchte. Natürlich in Verbindung auch mit deinen Daten, wie auch immer, darüber können wir gleich diskutieren, wie wahrscheinlich das in Deutschland dann ist, aber allein, dass du eben sehr viel mehr, ähnlich wie bei deinem Smartphone, Smart Home mit Alexa und Siri, einfach viel mehr steuern kannst, ändert ja schon das Verhalten, was wir an den Tag legen. Wenn wir nicht das Handy rausnehmen müssen, um darauf zu klicken, um darauf zu gucken, zu scrollen und so weiter, sondern die Maschine das für uns macht, haben wir ja nicht die Notwendigkeit. Das heißt, wir sind wieder stärker an diesem Punkt, Mittel zum Zweck. Also warum brauchen wir die Technik überhaupt, wenn sie ja schon unsere eigentlichen Bedürfnisse erfüllt?
Und das ist geil. Ja.
Instagram und Reels und so weiter, dieses Ganze, da ploppt was auf, ne? Diese Gamification in den Apps, dieses Ganze, was dich im Design auch reinzieht, die ganzen Hooks und so weiter. Wenn die KI für dich der Butler ist, in Anführungszeichen, wird sich natürlich auch diese Art der Infrastruktur umdesignen, verändern. Ne? Also das heißt, es würde sich auch gegenseitig bedingen.
Das finde ich ist ein echt guter Twist an dieser ganzen, Story. Ne? Mhm. Also natürlich schlechte Neuigkeiten für Social Media, weil die werden sich neu erfinden müssen. Sonst sind die einfach demnächst ad absurdum gelegt, weil sie einfach nicht mehr interessant genug sind. Und gute Nachrichten für KI-Anwendungen, weil sie sich endlich wieder auf den Dienst für Menschen konzentrieren werden, ne? Das ist echt gut.
Und jetzt für die sag ich mal, für die Wirtschaft und für die Tech-Unternehmen, was ist die logische Konsequenz oder was werden wir auf jeden Fall in 2026 sehen, wenn wir sagen, es ist eine zweckgebundenere Intention bei den Menschen da? Die Brillen von Apple, von Google, von Ray-Ban und so weiter. Diese Brillen, in denen du jetzt halt die Möglichkeit hast, so ganz kleine Bildschirme drin zu haben, ne? Du guckst irgendwas an, dir wird was angezeigt, dann hast du noch die Sprachsteuerung und sagst, okay, wo muss ich jetzt lang, damit ich irgendwie zur Bibliothek komme in Spanien. Das verändert ja auch komplett, wie wir uns verhalten, wenn wir alle Brillen auf einmal als Devices benutzen und nicht mehr das Handy. Wir richten unseren Blick auf die analoge Welt. Wir sind im Kontakt mit dem, was wir sehen in der echten Welt. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt.
Ja, ja. Kurz schwer atmen. Ja, also ich sehe den Vorteil total. Ich glaube, dass tatsächlich dieses Weg vom Screen einfach ein enormer, also das wird eine Revolution, glaube ich, einfach, weil uns das wieder in den Austausch bringt. Das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt auch weniger Verkehrstote, weil die Leute nicht mehr nach unten gucken. Es gab doch jetzt in Japan diese Straßen, wo dann Achtung Ampel oder so steht auf dem Fußboden, weil das näher dran ist an der Kopfhaltung der Menschen, die auf ihre Screens gucken. So, ne? Das heißt, das könnte man dann wieder zurückbauen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das kannst du überpinseln. Aber das ist natürlich trotzdem jetzt gefährlich, wenn wir uns dann auf diese Devices stürzen, wie diese Meta-Brillen. Wobei ich gestern, lustigerweise, ganz kurzer Side-Info, ich habe gestern was gesehen, und zwar, dass jetzt in den Brillen eigentlich könnte man default-mäßig, also automatisch einstellen, dass Gesichter geblurrt werden. Da gibt es so ein Programm, das heißt irgendwie SAM3 oder so ähnlich. Mhm. Und das lässt sich schon für so Meta-Glasses runterladen. Und dann hast du automatisch, wenn du ein Foto machst oder du hast eine Videoaufnahme, dann ist also von vornherein eingestellt, dass fremde Personen, die sich nicht in deinen Kontakten befinden, ausgeblurrt werden, also nicht erkannt werden können.
Das ist so Black Mirror-mäßig.
Das ist total Black Mirror-mäßig, aber solche Sachen werden natürlich dann richtig relevant, ne, falls das jetzt so ein Siegeszug anziehen soll, antreten sollte, heißt es ja.
Ich glaube, es ist halt so ein, es ist so eine Begünstigung sich gegenseitig, ne? Also das Verhalten führt zu dazu, dass die Unternehmen über die Hardware nachdenken müssen, und die Hardware wiederum verändert das Verhalten der Menschen. Das heißt, da lohnt es sich einfach mal einen Blick drauf zu werfen, was da passiert in 2026. Ich denke, wir werden da auch nochmal drüber sprechen, besonders über das Thema Offline-Renaissance. Und
finde ich schon mal ein super Trend. Gefällt mir schon mal sehr. Ich habe mir vor allen Dingen aufgeschrieben, Offline-Flexen. Finde ich richtig geil. Die Offline-Flex-Rate.
Aber ich meine, du bist ja auch in der Marketing- und Kreativ-Bubble drin. Und ich weiß, du hast mir auch noch kürzlich erzählt von einem Trend, den du da siehst. Ich finde das hier sehr passend, ja.
Also es ist tatsächlich der Trend des Unperfekten. Also dass man einfach feststellt, dass auf Plakaten und so zum Beispiel so scheinbar handschriftlich gekritzeltes, also oder auch Illustratoren und Illustratorinnen nutzen das ganz viel, dass so dieses nicht ganz so saubere, nicht ganz so cleane irgendwie so einen kleinen Siegeszug angetreten hat in den letzten Monaten, weil man sich durch das Unperfekte abgrenzen möchte von diesem glatt gebügelten KI-Look. Ja? Also das heißt, Fotos sehen jetzt einfach häufiger noch perfekter aus als jetzt vorher. Was man konnte auch vorher schon mit Photoshop Retusche machen, keine Frage. Ne? Ist jetzt nicht so, aber KI hat einfach da nochmal ein anderes Level reingebracht, muss man halt sagen. Und man merkt, dass sich halt viele davon abgrenzen wollen und dass dieser Wille da ist und dass zum Beispiel auch so kindliche Zeichnungen, so dieses ganz rudimentäre, dieses Doodeln nennt man das ja auch ganz oft, ne? diese roughen Kugelschreiberzeichnungen, dass sowas plötzlich ein Trend ist. Und zwar ein spürbarer Trend. Und das hat auch was damit zu tun, dass KI halt diesen Perfektionismus, den anscheinend jetzt jeder schafft durch einfach die richtige KI, dass man den so ein bisschen aushebeln möchte. Das fand ich, das ist total sichtbar und wurde auch viel schon in der Branche diskutiert und auch gesehen. Ne? Es ist eigentlich, man denkt so, ist ein bisschen infantil, so was da gerade passiert, und sieht jetzt nicht so ultra erwachsen aus, aber es ist ein kleiner Hilferuf, glaube ich auch, um zu sagen, ey, lass mal back to basics, ne?
Das ist spannend, uns ausmacht. Da hätte ich für die Debatte, habe ich da am Ende auch noch was zu mitgebracht. Aber ich finde es total gut, weil wir haben ja technisch noch die Herausforderung, beweisen zu können, hat das jetzt ein Mensch oder eine KI erzeugt. Ja, also wer steckt dahinter? Und ich glaube, dass sich Brands, generell Marken, einfach dadurch Verbindungen erhoffen mit ihrem Publikum, um zu sagen, hier ist ein Mensch dahinter, der eine Intention hat, eine Idee, so. Weil ich glaube, dass viele auch, also ich glaube, dass Kunden auch schnell dann sagen, ey, haben die jetzt auch ihre ganzen Leute da abgeschafft? Haben die jetzt auch keinen Bock mehr? Haben die, ja toll, so, ne, diese Wertschätzung für den Kunden wird ja auch in so Nebensächlichkeiten, in Anführungszeichen, selbst wenn irgendwie du, weiß ich nicht, Chips verkaufst, ist aber das Branding von der Verpackung, da steckt ja auch Wertschätzung drin für die Kultur, für die Zielgruppe, wie auch immer.
Ja.
Und ich glaube, das ist mega begünstigend in der ganzen Debatte rund wie wertvoll ist es eigentlich, dass jeder Hinz und Kunst jetzt da was generieren kann. Und so wie wir vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren so eine Banner-Blindness, also so eine Plakatblindheit in der digitalen Welt entwickelt haben, ne, dass wir einfach über so Werbung drüber skippen mit unseren Augen und gar nicht mehr angucken. Ich glaube, so wird sich unsere Wahrnehmung von KI-generierten Inhalten auch anpassen, weil man erkennt es doch. Und man fühlt es.
Ja, man fühlt es. Ich bleibe auch dabei, wenn mich jemand fragt, sage ich auch, es ist das Gefühl ist ein anderes und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet so eine Brand wie Hermes jetzt live, also wirklich live, das ist Quatsch, hat live bei uns im Podcast beschlossen. Nein.
Es ist okay, also, und es ist menschlich, Melanie Fehler zu machen.
Das ist total. Wir bauen das jetzt häufiger mal ein, so kleine Hoppla. Damit ihr wisst, das ist hier alles noch ganz humanoid. Nee, aber es ist wirklich kein Zufall, dass ausgehend Hermes jetzt ein Illustrator, einen französischen, glaube ich, da einfach gebucht worden. Ganz klar. Toller Zeichenstil, super schöne Geschichte. Also wirklich, selbst auf der Website kann man das, glaube ich, sehen, haben die ganz, ganz schön Relaunch gemacht. Das machen sie absichtlich. Die könnten sich die teuersten KIs der Welt leisten.
Hey Melanie, die haben einen Human Flex gemacht.
Ja, die machen den Human Flex.
Springen wir weiter. Also ich würde wirklich sagen, wir werden zunehmend jetzt sehen, dass Sprach- und blickgesteuerte Kommunikation Einzug hält mit unseren technischen Geräten. Achtet da mal drauf, auf der Straße. Mhm. Ich glaube, das wird ganz interessant, sich das anzugucken. Und dann, es wird so im Alltag der Menschen im Privatsleben, wird es eher verschwinden vielleicht? Ne? Dieses, also in den Hintergrund rücken, zumindest ist das das Bedürfnis, das Ziel, was gerade so alle spüren. Und gleichzeitig sehen wir aber natürlich eine riesengroße Integrationsdruck in den Unternehmen, in der Arbeitswelt, KI als neuen Kollegen oder Kollegin es anzuerkennen und zu nutzen und sich verstärken zu lassen. Also einer der Chief Developer der KI-Erlebnisse bei Microsoft sagt eben, dass es nicht darum geht, die Menschen zu ersetzen, sondern sie zu verstärken. Also das Thema Verstärkung ist 2026 riesengroß. Ja, also lass diesen Kollegen reinkommen und dich in deinen Stärken unterstützen. Und Paul Retzer, der CEO von Smarter AI, und der Podcast-Host von Artificial Intelligence Show, der nennt das Ganze eben 10x-Innovation, also nicht plus 10, ja, also noch schneller werden, sondern wirklich dieses Exponentielle, sich mit der KI da verstärken zu lassen. Und gleichzeitig werden wir 2026 aber auch Entlassungen sehen, in den USA vor allem. Also die sogenannten Layoffs. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich schon sehr früh in 2026, dass Unternehmen einfach sagen, hey, wir haben jetzt hier eine KI-Lösung für gefunden. Und es ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, das mit 200 mehr Menschen zu machen. Und das ist ja eine riesen Diskrepanz eigentlich.
Ja, ne, ich war gerade bei den X-Men vorher. Du hast so schön angefangen und dachte so, das wird jetzt hier so eine Superheldengeschichte, ne? Und dann kommt,
aber nicht alle werden davon betroffen sein.
Ja, aber das ist diese große kognitive Dissonanz, ne, die wir natürlich auch spüren. Es ist so, dass du deine Prozesse und deine Arbeit maximal verbessern kannst mit der KI und ein unglaublicher, also ne, du bist gut in etwas und dann wirst du eben noch viel, viel besser mit der KI und gleichzeitig kannst du aber dann natürlich auch dafür sorgen, dass du jetzt vielleicht keine Junioren mehr in deiner Anwaltskanzlei so viele brauchst und stellst dadurch natürlich weniger ein oder lässt vielleicht welche gehen nach dem Praktikum. Ja, das ist die große Diskrepanz, die wir 2026, glaube ich, kollektiv aushalten werden müssen und uns überlegen, was bedeutet das denn für uns in den Unternehmen, wenn das so ist. Wir haben in Deutschland ein ganz anderes Thema, dass wir natürlich einen Sozialvertrag haben oder wir müssen sozialverträglich in Unternehmen mit den Mitarbeitenden umgehen. Es gibt Arbeitsrecht. Das haben wir in den USA so nicht.
Darum ist die Kündigungswelle da gerade so hart, wie sie,
genau,
wie sie ist. Ne?
Und wir sehen auch, ne, das, wir sehen auch die Schlagzeilen von Unternehmen, die halt irgendwie 700 Leute entlassen und dann wieder zurückrudern und sie wieder einstellen. Das kann ich halt so machen. Weil die können halt von einem Tag auf den anderen entscheiden, ja, okay, dann versuchen wir das mal 200 Leute weniger hier in der Abteilung. Das geht in Deutschland so nicht. Das heißt, wir haben da aber auch wieder diese, wenn wir nur auf der unternehmerischen Seite gucken, diese Ungleichheiten im Wettbewerb. Also, ne, man könnte ja sagen, als Unternehmen, das ist ein Wettbewerbsvorteil in den USA, dass die da so schnell solche Entscheidungen treffen können.
Ja, jetzt haben wir ja in den letzten Monaten schon ein paar Mal von sowas berichtet, wo zum Beispiel, ich glaube, Duolingo hatten wir als Beispiel, die dann ganz viele Leute entlassen haben. Klarna war so ein Unternehmen, die dann zum größten Teil zurückgerudert sind, ne? Mhm. Und die dann gesagt haben, ah, wir haben das ausprobiert, funktioniert doch nicht, wenn wir das jetzt komplett auslagern. Glaubst du, dass das auch so ein Learning ist, was dann aber erst so Mitte des Jahres dann irgendwie kommt, wo man dann feststellt, oh Mist, klappt nicht? Oder wird jetzt die KI dann so gut in den Bereichen, dass eben das doch halt jedes Mal funktioniert? Weil wir kennen das ja auch. Unternehmen rufen uns an und sagen so, ja, hier, wir würden ganz gern KI einführen und so. Und meistens ist der Treiber Effizienz innerhalb des Unternehmens und man träumt davon. Natürlich, na, vielleicht können wir an der einen Stelle den Fachkräftemangel bekämpfen, weil wir gar nicht genug Leute haben und so. Aber der ein oder andere träumt, glaube ich, heimlich auch davon zu sagen, guck mal, mit 50 Leuten mehr, weniger auf der Payroll hätten wir mehr Gewinn gemacht. So. Also was glaubst du, ist das noch eine Ausprobierphase oder wird es wirklich Bereiche geben, die da jetzt einfach der Entwicklung zum Opfer fallen lassen? Das ist halt so ein bisschen Glaskugel, ne?
Ja, ich glaube, das ist halt so ein Ich glaube tatsächlich, dass wir das stärker sehen werden. Mhm. Wir haben in den letzten 2 Jahren in den USA das so unter Secret Layoffs, also versteckte Entlassungen gesehen, die dann vermeintlich nicht wegen KI waren, ne? Also so bei Google, bei Microsoft. Es gab so ganz viele Umstrukturierungsprozesse. Ich glaube, das wird jetzt einfach öffentlicher. Es wird in die öffentliche Debatte irgendwie stärker rücken und das wird dann auch als Grund genannt. Das denke ich. Und ich denke, dass es in Deutschland dann oder in Europa vielleicht anfängt, so Secret Layoffs-Geschichten und so Umschichtungen zu geben, die dann eben einfach unter Change-Maßnahmen laufen. Ich glaube auch, dass wir wirklich bei manchen Aufgaben, ich bleibe jetzt mal bewusst bei Aufgaben, schon so ein Rest in Peace Human dranhängen können, sei es Übersetzung, ja, in 20 Sprachen auf einen Klick, dann braucht es eben den oder die Übersetzerin nicht mehr oder Lektorin oder so, je nach Kontext. Na, da werden wir einfach sehen, dass die Unternehmen sagen, wir machen es halt nicht. Auch wenn es vielleicht hier eine Qualitätsverbesserung bedeuten würde, machen wir es so nicht. Mein Thema ist immer, dass ich sowieso glaube, dass es oft, und das haben wir oft mit Barbara Lampel auch gesprochen, dass er in den Grundsätzen noch nicht richtig verstanden wird, was das eigentlich bedeutet für die Unternehmen, dass KI jetzt zunehmend zur Infrastruktur wird. Ich würde mir wünschen, und ich glaube, es gibt auch Unternehmen, die das genauso sehen und handhaben, dass man sagt, okay, was könnten denn jetzt diese 50 Leute, die ich vielleicht entlassen würde, was können die machen, wenn die richtig geil ausgebildet sind mit KI-Kompetenzen?
Das wäre perfekt.
So, was würden die jetzt anders machen?
Ja.
Und welche Wertschöpfung und welche Wertsteigerung könnten die machen, wenn die den Shift schaffen von Ausführender zu Orchestrierer zum Beispiel? Ja? Weil das sind ja die Dinge, die wir sehen. Also ich wollte jetzt auch zu Agenten gehen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch einfach, um dann, dann können wir das Bild nochmal so zusammenziehen. Agenten, die wirklich so Langzeitaufgaben auch lösen. Ne? Sie kriegen ein Ziel gesetzt und die entscheiden dann, was braucht es für unterschiedliche Aktionen jetzt. Ne? Also wir können einem Agenten auch sagen, also wir könnten ihm sagen, buch mir einen Flug, okay, aber wir können natürlich auch sagen, mach mir jetzt eine Strategie für Go-to-Market von meinem Produkt und erörter alle wichtigen Aspekte davon, was ist die beste Strategie, und dann legt er los und arbeitet eine ganze Nacht, ja, und testet und schreibt Code und weiß ich nicht was und hat in einer Nacht irgendwie eine Landingpage gebaut und testet das Ganze am Markt. Das verändert natürlich die Möglichkeiten, aber das muss überblickt werden, das muss sicher sein. Wir werden zunehmend sehen, dass Agenten-zu-Agenten-Kommunikation stattfindet. Eine Vorhersage aus diesem ganzen Konsortium ist eben, dass wir uns in eine Phase bewegen, in der autonome KI-Agenten miteinander kommunizieren und handeln. Und das ist dann eben, vielleicht merkt ihr es schon, es geht nicht mehr um diese eigentlichen Automatisierungsgeschichten, sondern da verschiebt sich was, wofür es neue Regeln braucht, neue Infrastrukturen und so weiter. Also es heißt, was passiert eigentlich, wenn mein Unternehmen bei einem anderen Unternehmen auf die Webseite geht und dort was bestellt, was kauft, wie auch immer, und da wiederum ein Agent sitzt und der das verhandelt und verkauft und so weiter. Das heißt, wir haben auf einmal rein theoretisch wirtschaftliche Akteure, die da Geschäfte vielleicht ausüben, und das muss gesichert werden. Dafür muss es Nachweise geben. Wer haftet? Wie funktioniert das? Wer hat die Verantwortung darüber? Wer hat die Kontrolle? Allein aus dieser Herausforderung, ne, und dem Thema Sicherheit ergeben sich komplett neue Aufgaben für Unternehmen. Und ich glaube, das Thema Governance und Orchestrierung, Prozessdesign, Security Management, Red Flagging, was auch immer, das werden die neuen Jobs sein, die daraus entstehen.
Ja.
Und dann bezogen auf deinen Bereich im Sales, im Marketing, im wo auch immer. So, das ist jetzt so halb meine Gedanken und das, was ich da gelesen habe.
Ich finde, sowieso könnten wir mal in einer der nächsten Folgen über Jobs der Zukunft sprechen. Ich fände das wäre ein super, super spannendes Thema, weil das jetzt immer wieder aufploppt und uns das ja auch Leute fragen, ne? Und sagen so, ja, was ist denn da noch, was ist noch sicher, oder was könnten spannende Jobs sein, die meine Kinder jetzt studieren sollen oder so. Ich finde, da könnten wir vielleicht mal, lass doch mal.
Passend dazu habe ich mir von Forbes einen Bericht durchgelesen, der heißt 2026 Work Trends. 10 Experten sagen die Zukunft der Arbeit vor. So, das verlinke ich euch drin. Ich wusste noch nicht, ob ich es mache oder nicht, aber da du es gerade ansprichst. Und da sagt Gender Paterno, das ist von Coach Hub, ist das der CEO. Während die KI die technische Expertise übernimmt, sind die wichtigsten Fähigkeiten diejenigen, die auf den Menschen ausgerichtet sind. Und der Begriff Soft Skills war noch nie zutreffend. Und 2026 ist er geradezu irreführend. Das heißt, die Soft Skills werden die neuen Hard Skills. Unternehmen, die in die Entwicklung der Fähigkeiten sozialer Einfluss, Neugier, emotionale Intelligenz, Kreativität und Resilienz investieren, werden mit dem Wandelschritt halten und dem voraus sein. Also das ist
Gott, das ist wunderschön. Das ist richtig schön. Das ist so eine gute Nachricht, finde ich, für alle, die gerne in einer guten Arbeitsatmosphäre leben. Weil wenn da wirklich Unternehmen ihren Fokus drauf legen, verbessert das ja wirklich das Arbeitsumfeld von allen, ne? Das ist ja fantastisch. Also wenn man jetzt anfängt, in Resilienz zu investieren, was man ja sowieso eigentlich möchte, dass das jeder macht, und in dieses Miteinander, das wird doch alles besser machen. Ach, das ist richtig gut.
Ja, wir sehen halt, dass wir eigentlich alle Kompetenzen von einer guten Führungskraft erlernen dürfen, müssen, sollten. Und Menschen, die eben gut darin sind, Ressourcen zu managen, architektonisch zu denken, ja, den Überblick behalten, gut kommunizieren können, gut im Austausch mit anderen sind, aber eben auch mit der KI, die ja über Sprache angeleitet wird, das sind die, die auf Englisch heißt das schön, die thriven, also die
ja, aufstreben, ne? Oder so.
Ja, die, ja, die da aufblühen, genau. Ja.
Wer sagt's den Unternehmen? Wir, ne?
Ja, genau. Aber das erklärt natürlich auch, warum es da so viel, ja, in gerade so bürokratisch und althierarchisch geführten Unternehmen auch so ein Aufgebaren da, dazu ja. gibt. Ja, weil da sitzen meistens auch schon die Führungskräfte, die noch nach einem 20 Jahre alten Leitbild geschult sind und agieren. Mhm. Das heißt, da muss man ganz, ganz früh im Prozess ganz vorne anfangen und eigentlich am Führungsleitbild arbeiten, bevor man dann tatsächlich mit der KI anfängt. Aber ich wollte noch mal einen Schritt zurück aus zu so einem technischen Aspekt noch mal. Das darf auch nicht zu kurz kommen. KI in der Softwareentwicklung, ne? Es ist ja alles Software mittlerweile, was wir digital irgendwie benutzen, Unternehmen verwenden. Wir haben unglaublich viele Software-as-a-Service-Unternehmen. Und wir haben schon die letzten Jahre das erlebt, also die letzten 2 Jahre. Aber wenn man diesen Experten zuhört, dann sprechen die alle von einer beispiellosen Beschleunigung durch KI in Sachen Code schreiben, aber auch darüber hinaus mit den Fähigkeiten, und das habe ich zum einen von Google DeepMinds, aber auch von Microsoft, ist das Thema, dass du, und ich glaube, dass so die Normalos sich damit nicht so sehr auseinandersetzen, aber dieses Code schreiben und dann Fehler erkennen im Code oder Anpassungen erkennen. Es war früher, wo die Maschine oder die KI einfach geholfen hat, so Schritt für Schritt diesen Code zu verbessern, kann die KI jetzt mittlerweile eben auch, und das nennen die Repository Intelligence, zurückgreifen auf vergangene Projektstruktur, auf Ziel, auf Problem vom Projekt und können dann, während sie den Code verändern, debuggen, was auch immer, haben sie eine Ahnung, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Und das ist auch eine Riesenveränderung. Also die KI versteht, warum eine Änderung vorgenommen wurde und wie diese verschiedenen Teile zusammenpassen. Und das Ergebnis für Unternehmen ist einfach, dass es intelligentere Vorschläge macht, dass es frühere Fehlererkennung hat, dass es automatisch irgendwie Routinekorrekturen vornimmt. Und die Prognose ist, dass in wenigen Jahren ein Großteil des Softwarecodes von KI geschrieben wird, wodurch Teams von 100 Entwicklern möglicherweise auf 20 reduziert werden können.
Die aber umso wichtiger sind, die verbliebenen 20, weil wir ja immer noch die Kontrolle brauchen und den Human in the Loop, der da nochmal an der Stelle,
weiß ich nicht,
nochmal drauf schaut, meinst du nicht?
Weiß ich nicht. Dafür, ich glaube, genau da können wir jetzt nochmal kurz innehalten. Das ist, glaube ich, genau das, wo wir uns alle so sträuben, anzuerkennen, dass es Bereiche gibt, wo die KI supermenschliche, übermenschliche Fähigkeiten hat. Die ist,
sie ist Code.
Ja. Sie ist Code und schreibt Code. Und der Mensch so, ich will diesen Code schreiben, bitte lass mich diesen Code schreiben und verbessern oder überblicken. Natürlich müssen wir überblicken, was wir damit tun wollen. Die Ziele, die Probleme, die es lösen soll und so weiter. Aber ich glaube,
müssen wir uns da locker machen? Also ist das vielleicht sowas, ich stelle mir das jetzt so vor, ne? Ich war mal vor ein paar Jahren, jetzt kommt auch ein Schwank aus meinem Leben, ich war vor ein paar Jahren in einem Werk, wo gefrorener Fisch in kleine Happen gepackt wird, so dass man ihn hinter in Pfannen anbraten kann, ohne jetzt eine Firma zu nennen an der Stelle. So. Und es gab dort einen Job, der war, dass man die runterfallenden Stäbchen, also die aus der Maschine kamen, an der Längsseite aufstellen musste, damit die dann in die Packung reinpassen.
Ach, die? Ja.
So. Und da habe ich mich damals gefragt, krass, dass das nicht eine Maschine machen kann, weil das ist jetzt auch nicht so der Job, der jetzt so, wo du denkst, ja geil, ich will die ganze tiefgefrorenen Fisch anfassen, so, ne? Und da wäre ja auch einfach, wahrscheinlich gibt es mittlerweile eine Maschine, für die das macht, aber als ich dann da war, gab es das halt noch nicht. So. Und ist das, wo man jetzt sagen muss, wie geil, dass das einfach geht dann mit KI? Also muss man sich vielleicht echt locker machen?
Ich weiß gar nicht, ob man das geil oder schlecht finden muss. Ja. Ich glaube, es hat sowas mit Realismus zu tun.
Es ist einfach
mit Akzeptanz. Weißt du, Wann schaffen wir es, uns wirklich zu transformieren? Also wir glauben ja alle auf der positiven Seite, dass KI uns das Leben leichter macht, wir Krisen, Probleme damit lösen, wissenschaftliche Herausforderungen bezwingen, den Klimawandel stoppen, für alle den Wohlstand irgendwie erhöhen und so weiter. Ne? Also wir glauben da ja an was. Und auf dem Weg dahin braucht es, glaube ich, müssen wir unser Ego reflektieren. Mhm. Aber es greift ja immer wieder auf unser Ego zu. Da kommt jemand Neues in die Klasse und die kann viel besser das Gedicht aufsagen, finden wir doof. So, wir fühlen uns in Konkurrenz auf einmal mit jemandem. Und ich glaube, das müssen wir lernen abzulegen und immer wieder nach dem Warum fragen. Warum machen wir das hier gerade? Und das dürfen nicht die einzelnen Leute alleine machen, das müssen sich eben die Führungskräfte fragen. Das muss der Geschäftsführer fragen, das muss der Politiker fragen, die Politikerin fragen. Das müssen wir als Weltgemeinschaft uns überlegen. Warum machen wir eigentlich diesen Bums hier gerade? Mhm. Was ist das Ziel? Und wie kommen wir gut zu dieser Lösung? Und ich glaube, wenn wir diesen Warum-Raum aufmachen, dann findet auf einmal finden wir ganz viele Bereiche, und wir erinnern uns gerade an diese tollen Fähigkeiten der Menschen, die gefördert werden müssen, Neugier, soziale Kompetenzen, dann finden wir auf einmal einen Raum vor, in dem Menschen automatisch ihre Potenziale anwenden, um dieses Problem zu lösen. Das ist eine systemische Frage.
Ja. Ja.
Damit beantworte ich die Frage nicht, die du gestellt hast.
Aber mir hilft es, weil wenn mir jetzt also jemand sagt, hey, pass mal auf, das übernimmt ab jetzt KI, dann kann ich ja fragen, warum. Weil dann die Antwort ist, KI macht es einfach schneller, zuverlässiger und
sicherer.
Sicherer vielleicht sogar sicherer.
Denken an weniger Autounfälle, weil Waymo gut Auto fährt.
Ja, dann muss ich mir zugestehen, ganz im Ernst, dann ist es die bessere Entscheidung an der Stelle. Ja, finde ich gut, finde ich super.
Und
kann ich
da auch diesen Gedanken von davor, was mache ich mit diesen super ausgebildeten 100 oder jetzt in diesem Fall waren es 10 zu 20, 80 Leuten, was passiert, wenn die ein neues Problem lösen, wenn die andere Prozesse bauen, wenn wir jetzt mit diesem Reichtum, den wir ja bekommen, dadurch, dass wir hier 80 Leute weniger brauchen und schneller, besser, weiter, wie auch immer sind, wie kann ich diesen frei gewordenen Platz, wie kann ich den jetzt wieder mit was Neuem füllen?
Ja.
Und ich glaube, so sind Menschen grundsätzlich angelegt. Grundsätzlich. Aber in diesem Spannungsfeld dazwischen, diese Zeit dazwischen, müssen wir eben nutzen, um Resilienz zu schulen. Ja. Weil wir die verdammt nochmal brauchen, um das auszuhalten. Ja.
Einfach auch nochmal die Erinnerung daran, es gibt kein Recht auf Unveränderlichkeit, ne? Das ist einfach, finde ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass wir in einer Zeit leben, in der man einen Job lernt, in dem man bis zum hohen Alter bleibt und alles ist Sutsche. Alles verändert sich, alles ist im Wandel und jetzt gerade mit einem anderen Tempo. Und es gibt kein Recht darauf, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist bei vielen gar nicht so präsent, dieser Gedanke. Flexibilität ist der Skill.
Und ich meine ganz ehrlich, ne, wir können genauso fragen, wir waren jetzt gerade bei Software, schreiben, Software bauen. Was ist denn, wenn wir jetzt alle hier die Offline-Flex machen und die in Offline gehen? Sind wir dann auch schuld dafür, dass App-Entwickler weniger Geld verdienen und Leute entlassen müssen, weil Menschen anfangen, wieder mehr in Laufclubs zu gehen, anstatt ihre App mit Wandpilates zu benutzen? Haben wir Mitleid mit diesen Unternehmen?
Ja, geht so gerade, ne?
Ja, genau, so, ne? Aber das ist so.
Sind wir jetzt schlechte Menschen?
Aber weißt du, es ist dann der Fokus, ne? Ja, wenn es eine KI ist, dann ist es aber doof.
Ja.
Okay, aber wir haben schon einiges besprochen. Ich dachte, ich laufe hier schneller durch. Mache ich jetzt diesen technischen Aspekt noch? Ja, ich mache den noch.
Mach ihn rough.
Ein weitere Vorhersage ist, dass LLMs eben an ihre Fähigkeiten stoßen. Wir hören also alle
Large Language Model,
große Sprachmodelle, die wie so ein Papagei das nächste Wort vorhersagen. Ja? Also die wirklich das, in Anführungszeichen, das Verständnis von Text haben, dadurch super plausibel sind, auch Probleme lösen können und so weiter. Aber wir haben auch das Problem, dass wir mit KI-generierten Daten, die in Anführungszeichen auch verschmutzt sind durch sich selber, jetzt die Qualität nicht unbedingt für immer halten können. Es braucht neue Daten, um weiterzukommen, um besser zu werden. Diese Modelle werden damit trainiert und da stoßen wir an Grenzen. Das ist eine Vorhersage. Und einer aus dieser Tech-Branche, Jan LeCun, spricht ja schon seit Anfang davon. Das ist der, der Llama mitgebaut hat. Das ist das Open-Source-Modell von Meta. Die Prognose ist, dass wir einen Aufstieg der sogenannten Weltmodelle sehen werden.
Und Weltmodelle?
Das sind Modelle, die ein echtes Verständnis der physikalischen Welt und von Ursache und Wirkungszusammenhängen haben. Das eine ist, Large Language Model ist, der Apfel fällt vom
Stamm. Nicht weit. Baum?
Zum Beispiel. Fällt runter, was auch immer. Also die KI errechnet jetzt das nächste logische Wort, so wie du. Ein Weltmodell, das trainiert auch über Sensoren, über Bilddaten, über Video und so weiter und bekommt ein echtes physikalisches Verständnis von der Welt. Das ist dann, geht dann auch sehr, das ist entscheidend auch für hier Robotik, autonomes Fahren und so weiter. Das heißt, wenn ich sage, dass der Apfel fällt vom, kann die KI sich dann wirklich vorstellen physikalisch und berechnen sozusagen physikalisch, was passiert, wenn ein Apfel von irgendwas runterfällt. Und dann würde es halt sagen, schlägt auf. Oder also der Apfel fällt vom Baum, ja. Aber der Unterschied ist dann aber, dass das die KI das reflektiert hat, sozusagen. Mhm. Und der Unterschied liegt auch in dem Input der Daten.
Das heißt, das braucht die KI, um Konsequenzen berechnen zu können.
Okay. Echte Konsequenzen, genau. Mhm. Quasi auch nochmal Vorhersagen anders zu machen, basierend auf physikalischem Verständnis und nicht einfach nur Satzreihen, die es gelernt hat.
Also das ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf autonomes Fahren geht, würde man sagen, ah okay, die Wettervorhersage für morgen ist, weil es gerade so schön passend ist, Schnee und Eisglätte. Dann berechnet die KI nicht einfach nur, welchen Satz man auf die Wettervorhersage beantwortet, sondern sie würde sagen, okay, das bedeutet für das Fahrverhalten langsamer fahren.
Eventuell 30% weniger Druck aufs Gas.
Ja.
Aber auch die Aufprallwahrscheinlichkeit mit dem Berechnen des Bremsweges und so weiter, das war eben ein echtes Weltverständnis.
Okay, finde ich
so
gut. Ja, finde ich gut.
Wie bei uns auch. Und dazu kommt dann auch noch die Limitierung, die wir im Moment haben, dass du, dass die KI nicht wie wir einfach lernt, während sie ist, ne? Also während sie da ist, sondern sie wird trainiert in dem Labor, dann wird sie quasi nochmal trainiert durch Menschen, Reinforcement Learning und so weiter, ist dann sozusagen fertig in dem Zustand und kann benutzt werden.
Mhm.
Brauchen aber auch Modelle, um sowas wie AGI, also generelle künstliche Intelligenz, die nicht nur auf einzelne Tasks, also Aufgaben beschränkt ist, brauchen wir auch Modelle, die weiterlernen, die quasi dann in der Umgebung sofort weiterlernen, so wie wir auch Daten sammeln. Ne? Wenn ich mir heute den Fuß an der Treppe stoße, dann mache ich das hoffentlich nur einmal, weil ich sofort danach weiß, da ist diese Treppe. Aber diese LLMs, die einmal fertig trainiert sind, die wissen, sobald du was Neues damit machst, haben die, wissen die nicht, dass diese Treppe da ist, stoßt wieder dagegen. Ein bisschen schräges Vergleich jetzt gerade, aber ich hoffe, es kommt trotzdem gut. Also, und da wird erwartet von den Experten, dass wir darin große Entwicklungssprünge sehen. Schauen wir uns an.
Bei den Weltmodellen, okay.
Haben wir jetzt mal angeteasert. So, wir haben eigentlich schon drüber gesprochen. Eine weitere Prognose ist, dass wir große Widerstände auch im Mainstream sehen, dass wir zunehmende Entlassungen, dass das dazu führt, dass Leute auch wirklich auf die Straße gehen. Besonders in in Ländern, wo du eben keine sozialen und Arbeitsrechte hast, dass da einfach auch stärker protestiert wird und die Menschen eben das noch stärker im Mainstream einfach einfordern, dass es dafür Lösungen geben wird, ne, von Politikern. Und wir werden wahrscheinlich auch sehen, dass das Thema KI noch stärker im Wahlkampf vorkommt. So, dass wir die ersten Politiker sehen, ja, die das wirklich so auf die Agenda machen. Ich habe hier Ideen, wie wir das Thema Bildung, soziale Gerechtigkeit, Arbeit und so weiter im Wandel von und in der Disruption durch KI, wie wir das lösen politisch. Und das wird wahrscheinlich zunehmend Wahlkampfthema. Ist eine der Prognosen, die ich jetzt spannend fand.
Ja, finde ich auch ganz gut. Ich dachte kurz, du meintest halt die Anzahl von Deepfakes innerhalb von Wahlkampagnen. Das ist natürlich die andere Seite von KI während der Wahl. Ne?
Genau, aber das ist jetzt aber einfach mal so.
Verantwortung, ja, finde ich gut.
Was sich wirklich so in der Realität dann auch wirklich dann zeigt, ne? Dass jemand sich hinstellt und sagt, meine komplette Wahlkampfagenda ist auf dieses Problem zugeschnitten. Ne? Mhm. Andere gehen für Klimawandel nach vorne, ne? Die Grünen, wie auch immer, die anderen für soziale Gerechtigkeit, die SPD, CDU für wirtschaftliche Interessen und Freiheiten, liberalen Freiheiten, wie auch immer, die FDP. Aber wir werden wahrscheinlich einfach auch und eher, ich weiß nicht, ob wir es bei uns sehen werden, weiß ich nicht, wünsche es mir ein bisschen, dass PolitikerInnen das auch stärker nochmal in den Fokus setzen, weil es ja so allumfassend die Themen von uns da eindringt.
Das glaube ich auch. Ich habe schon Plakate gesehen hier tatsächlich auch in Hamburg, die bereits solche Talks, ne, also anbieten, wo man dann wirklich sich schon unterhalten kann.
Ich hatte jetzt so ein bisschen
erwartet. Der Druck wird höher. Ich hatte ein bisschen erwartet und gehofft, dass du vielleicht von einer Roboterpartei noch sprichst. Das fände ich noch ganz interessant, aber das ist vielleicht auch einfach nur, das bin nur ich in meinen Gedanken.
Ja, und da, und genau, und da, um uns da so ein bisschen auch wieder zu beschwichtigen, in
Anführungszeichen. Um uns zu beschwichtigen.
Wir brauchen erstmal diesen technischen Durchbruch in Sachen wie Weltmodelle oder noch andere Sachen, die wir jetzt vielleicht gar nicht erwarten können, um das dann wirklich flächendeckend zu sehen. Natürlich gibt es schon ganz viel humanoide Roboter und so weiter, die verkauft werden, die wir irgendwo sehen, aber dass die sicher sind, dass das wirklich funktioniert, dass sie technologisch auch wirklich so robust sind, dass man die massenweise einsetzen kann, diesen Durchbruch, da können wir mal gucken, was 26 so bereithält. Deswegen glaube ich, 26 gibt es noch keine Roboter.
Also, wollen wir uns einen kaufen, Katha? Ich habe neulich so einen kleinen niedlichen gesehen. Nein? Okay.
Ich bin noch nicht so weit.
Ich weiß noch nicht. So einen kleinen vielleicht.
Ich habe ja gesagt, ich werde originelle Vorhersagen mitbringen. Und dieser kommt wieder von Sheenet. Genau, ihr könnt es auch nochmal nachhören, wenn ihr englische Podcast gut findet, könnt ihr es in den Shownotes finden. Es wird ein KI-Kunstwerk oder einen KI-Song geben, der alle Charts knackt und dadurch wird es zwei Lager geben. Das ist jetzt quasi kulturell. Mhm. Das eine Lager ist Akzeptanz. Eine Gruppe wird das Werk für seine Qualität anerkennen, unabhängig von seiner Herkunft, wenn der Song gut ist. Dann ist er halt gut. Und dann wird es die andere Seite geben, die absolute Ablehnung, die es als Angriff auf die Kunst, als Urheberrechtsverletzung und als Verhöhnung menschlicher Kreativität betrachtet. Und dann treten wir in eine Zeit ein, sagt sie, die sie Post-Reality-Ära nennt, in der die Realität zunehmend KI-generiert ist, obviously. Jeder entscheidet für sich selbst, was echt ist. Ein KI-Song ist für den Fan real, für den Kritiker eine Fälschung. Und wie kommt sie da drauf? Die Unterhaltungsindustrie investiert massiv in diese Zukunft. Das sehen wir, das haben wir jetzt im Wunderpanik-Podcast noch nicht berichtet, aber es gab einen milliardenschweren Deal zwischen Disney und OpenAI, ja, wo Disney dann die ganze Zeit ja geklagt, darüber haben wir berichtet.
Ja.
Aber dann war die Folge eben eine Lizenzvereinbarung zwischen OpenAI und Disney. Das heißt, OpenAI darf jetzt mit Disney Inhalten trainieren, aber Disney darf eben auch dann, weiß ich nicht, wie viel davon nutzen und selber eben einverleiben, ja.
Um damit was zu machen.
neue Produkte zu bauen, Spin-offs zu drehen, keine Ahnung was.
Es gibt ja die Idee, als auch Netflix dann so Modelle anbieten wird, wo du dich selber in die Serie mit reinbauen kannst und solche Geschichten, ne? Oh, das wird ganz interessant.
Das wird, wir werden bestimmt 2026 über genau sowas reden. Wie sieht eigentlich die Zukunft von Medien und Film aus mit KI? Ja.
Ganz spannend. Hier Vine feiert ja das Comeback. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, ne? Diese Videoplattform, die wird ja, oder die ist zurückgekommen, ich glaube, sie heißt Divine jetzt, also was natürlich ganz lustig ist, und lehnt KI-Inhalte komplett ab. Das heißt, da wird man also nur Videoloops finden aus den alten Archiven, beziehungsweise neue generierte, die aber halt mit KI nichts zu tun haben. Eigentlich auch ganz spannend, dass das,
verlinken
das ist
schon ein Zeichen hier, ne?
für die Gegenbewegung. Ne? Aber ist das dann so, dass beim ESC, meinst du, dann tritt man eine KI an? Ich bin ja so jemand, ich gucke ja ESC, das
Boah,
kann man hier
keine
ruhig
Ahnung.
Machen.
Also ich gucke so ESC auch. An, ne? Ja. Gucken wir zusammen dieses Jahr?
Weiß nicht, lass uns doch mal live zusammenschalten, Punkte vergeben und so und sagen, dann sagen wir ganz knallhart, das hätte eine KI besser gemacht oder so.
Ja, aber ich glaube, der Punkt hier ist einfach auch wieder anzuerkennen, dass es so einen unterschiedlichen Blick auf das geben kann und geben wird. Und nur weil die Kritiker es ganz doof finden, darf man auch den Fans das nicht unbedingt aberkennen, zu sagen, ey, ich gehe trotzdem voll ab bei dem Song und ich habe mich dabei zum ersten Mal geküsst und der macht voll viel mit mir und wahrscheinlich läuft er auf unsere Hochzeit. So.
Ja.
Das darf man dann den Menschen auch nicht aberkennen. Mhm. Und dann, weißt du, wir haben überall so Spaltungspotenziale und so ein ganz dünner Faden, auf dem wir eigentlich laufen. Und ich glaube, darum geht es in 2026.
Ambiguitätstoleranz.
Auf diesem Faden zu bleiben, so gut es geht. Mhm. Deswegen komme ich auch zur letzten Vorhersage, der Durchbruch in der Medizin.
Oh.
KI wird zu einer Notwendigkeit. Hm. Während die Gesellschaft über die Risiken debattiert, und das hatten wir auch in unserem KI-Jahresrückblick, ne? Weißt du, noch am Ende hat Barbara nochmal so richtig positive Sachen gesagt, werden im Hintergrund wahrscheinlich bahnbrechende medizinische Fortschritte erzielt, die das transformative Potenzial von der KI dann wirklich unbestreitbar macht. Also wir haben schon teilweise Beweise auch dafür. Also Microsoft, die haben so einen Diagnostic Orchestrator, nennt sich MAI DXO, der hat bereits 2025 komplexe Fälle mit 85,5% Genauigkeit, weit über dem Durchschnitt von 20% bei erfahrenen Ärzten gelöst. Also da geht es darum, etwas frühzeitig zu erkennen, dass sich dann Krebs anbahnt. Hm. Darum geht's ja.
Mustererkennung, ne? Welche Zelle hat wie schon irgendeine Art von Veränderung gerade hinter sich und ist deswegen auf dem falschen Weg?
Ja. Also das ist so ein Signal, ne? Aber die Prognose ist eben, wir werden wahrscheinlich einen bedeutenden Durchbruch sehen in Biologie oder Medizin, der durch KI angetrieben wird und auch für Aufsehen sorgen wird. Und das könnte die Behandlung einer Krankheit sein. Es kann aber auch ein neuer Ansatz sein, den wir im Gesundheitswesen sehen, der was verändert. Und es wird entschieden dazu beitragen, die globale Gesundheitslücke zu schließen, wo heute 4,5 Milliarden Menschen ohne wesentliche Versorgung sind.
Das ist eine krasse Prognose, weil das würde so einen Unterschied machen. Boah, stell dir das mal vor, ne?
Ja, und ist wir das haben bezogen auch 11 Millionen.
Ja.
11 Millionen Fachkräfte, auch da wieder im Bereich Medizin auf einem hohen Niveau, die fehlen werden bis 2030.
Das hilft natürlich nicht, die Pflegekrise zu überwinden, mal ebenso. Ne? Also in Teilen vielleicht schon, weil vielleicht auch so Arbeiten wie Dokumentation ausgelagert werden können und so. Das würde ja den Menschen vor Ort extrem helfen, um die Arbeit am Menschen dann wiederum stärker in den Fokus zu rücken, weil den Rest vielleicht die KI machen kann. Da reden wir nicht davon, dass jemand jetzt hochgehoben werden muss, sondern wirklich, ne, also Ablagearbeiten beispielsweise zu übernehmen. Aber ist
könnte
das
aber auch Simultanübersetzung sein bei einer Kraft aus dem Ausland oder sowas. Aber hier ist wirklich, glaube ich, dieses Präventive, also dieses schnell Erkennen, glaube ich, ein Riesenaspekt. Also wird jemand überhaupt erstmal pflegebedürftig? Dank der KI.
Hm.
wird vielleicht etwas so frühzeitig erkannt, dass eine Pille reicht und nicht eine langwierige, ja, langjährige Operation. Das sind alles, glaube ich, so spannende Themen. Aber das ist auch, wie gesagt, einfach eine Prognose, eine Erwartung, die nach all diesen technischen Durchbrüchen, die wir jetzt hatten und auch der Erkenntnis daraus aus vielen Einzelnen davon und vieles davon können wir ja gar nicht überblicken, wie viel Fortschritt in der Medizin gerade passiert. Und es passiert sehr viel. Also es kommt jeden Tag kommt eine neue Studie raus zu irgendeinem Durchbruch und das kumuliert sich gerade und da sollten wir die Augen aufhalten. Aber ich habe ja von diesen drei Spannungsfeldern gesprochen, ne? Die drei Wunderpanikmomente in 2026, über die wir wahrscheinlich viel sprechen werden. Und ich habe sie gerade alle benannt und ich glaube, deswegen wird es jetzt leicht, das auch nachzuvollziehen. Die zentralen Spannungsfelder sind erstens Verstärkung versus Verdrängung. Also die KI hilft und macht uns besser und gibt uns fast schon Superkräfte, während sie gleichzeitig auch Menschen die Arbeit kostet. Na, und dieses in uns reinfühlen und dieses, wie geht's mir damit eigentlich? Ja. Und da stehen wir auf diesem dünnen Faden, wo wir auf der einen Seite selber die KI nutzen und davon unglaublich profitieren und gleichzeitig natürlich nicht in Ordnung finden, wenn irgendjemand einfach so nicht sozial kompatibel auf die Straße gestellt wird und keine Lösung gefunden wird von denen, die Verantwortung tragen.
Ja.
Zweites Spannungsfeld, Konnektivität, also das Verbundensein. Die Welt ist ein Dorf, ich kann mit einem Klick überall vernetzt sein und digital sein, versus Rückzug. Also die Offline-Renaissance.
Ja. Ja. Ja? Das ist mein spannendes Feld. Ja.
Ich habe eine Brille an und kann sofort irgendwie die Ingredients von dem Essen, was ich beim Chinamann kaufe, kann ich sofort live mitlesen und auch noch ausrechnen, welche Kalorien und das noch meiner besten Freundin schicken über meine Brille durch vielleicht einen Wimpernschlag. Mhm. Und gleichzeitig bin ich gerade aber auf dem Weg zu meiner Yoga-Klasse im Park und male mein eigenes Kunstwerk, was ich morgen ausstellen werde.
Ja.
Ein ganz spannendes Seil. Und das Letzte, und das finde ich total spannend, ist Innovation versus Identität. Und das hatten wir gerade am Ende, dass wir sagen, geil, medizinische Durchbrüche, weiß ich nicht, autonomes Fahren, was Unfälle reduziert und. Aber gleichzeitig Kunst ohne Seele, Fragezeichen, AI-Slop, was bin ich noch wert, was sind meine Fähigkeiten, wer bin ich in dieser Welt, wo KI so viele tolle Fähigkeiten mitbringt. Und dafür gibt es Antworten. Und ich mache mir auf jeden Fall zum Ziel, dieses Jahr diese Antworten zu finden, was ist eigentlich, wie wir auf dem Seilchen bleiben und wie wir auch die eigene Identität noch mal stärker bilden können in diesem Chaos, so der Gleichzeitigkeiten von Gefühlen.
Finde ich super gut. Bin ich voll dabei. Also ich bin, mein Herz schlägt am meisten tatsächlich für die spannende Geschichte zwischen Offline und Online. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir das ja beide jetzt über die Feiertage so ein bisschen ausprobiert haben. Wie viel kann man sich da so rausziehen? Und ich hätte dazu passend noch einen, ich wundere mich über gar nichts mehr, weil es vielleicht so ein schöner Ausklang ist, wenn du magst.
Ja, gerne, aber ich würde euch gerne den Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall animieren, uns in die Kommentare auf Instagram hier, bei Spotify oder bei Apple. Ich weiß gar nicht, kann man bei Apple kommentieren? Ich glaube nicht. Da, wo es geht.
Irgendwo.
Oder einfach eine Mail an team@aitonomy.eu. Welches Spannungsfeld ist für dich das herausforderndste? Was sind deine Gedanken dazu? Es ist eine große Vorausschau von verschiedensten Quellen jetzt gewesen. 2026 muss nicht stimmen, kann aber. Die Signale sind auf jeden Fall da, dass das eintreten könnte. Also uns ist wichtig zu wissen, wie es euch damit geht. Und jetzt, ich wundere mich über gar nichts mehr.
Ja, weil für alle die, die nämlich jetzt schon Bock haben, auch mal ab und an ein bisschen KI-off zu sein, ohne das jetzt komplett technophob zu bewerten, sondern einfach nur sagen, boah, ich brauche aber mal, wenn ich auf ein paar Seiten bin, möchte ich eigentlich ganz gerne von AI-Slop, also diesen Filmen, die einfach nur generiert werden, diesen ganzen endlosen Videos irgendwie, die nichts bringen, einfach nur Produkte sind, um was zu konsumieren. Davon möchte ich ganz gerne verschont bleiben. Dann empfehle ich doch die Browser-Erweiterung Slop Evader. Denn natürlich hat sich eine Frau, wie könnte es anders sein, eine Australierin, die ist Künstlerin und Ingenieurin, die hat ein Tool veröffentlicht. Und damit kann man, und ich werde das im Nachgang noch ausprobieren, wenn man Firefox hat oder Chrome, wenn man zwei von den beiden benutzt, dann kann man tatsächlich AI-Slop damit ausmerzen. Das heißt, es wird einem nicht mehr angezeigt. Und das finde ich irgendwie total lustig. Also das ist einfach jeder Trend.
Spannend, ne? Ob das klappt.
Ja, werden wir nochmal berichten. Aber wir droppen es jetzt schon mal. Und es wurde halt im Dezember viel darüber berichtet. Mal gucken, ob es funktioniert. Also man kann tatsächlich das mal einfach austesten. So, das wäre mein. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Alles hat zwei Seiten.
Nur die Wurst hat zwei, habe ich gerade gesagt. Alles hat ein Ende.
Alles hat ein Ende.
Nur die KI hat zwei Seiten.
Ja.
So. Ja,
willkommen haben wir's wieder
bei,
mal, ne?
Guck mal. Im neuen Jahr, ne?
Ja.
Das, ich dachte, wir machen das in 40 Minuten. Wie kam ich denn auf die Idee?
Ich glaube, es hat was mit dem Kaffeeklatsch zu tun. Man kommt einfach ins Sabbeln, ne?
So. Ja, und ich freue mich schon, diese kleinen Aspekte, ich hatte ganz oft so dieses Bedürfnis, boah, jetzt noch tiefer reingehen und so. Ich freue mich schon, auf diese Aspekte in Zukunft stärker einzugehen und auch an der richtigen Stelle die richtigen Gäste einzuladen. Das wird schön.
Das wird sehr schön.
Also, mal gucken, wann wir uns das nächste Mal sehen. Auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Ja. Vielleicht auch früher.
Stay tuned.
Das erlauben wir uns.
Genau.
Kommt gut rein, ihr Lieben. Tschüss.